Okay, also, ihr kommt da in die Stadt und da ist der große General, den habt ihr schon mal von Ferne gesehen.
Moment, nee, den kenne ich.
Okay, woher?
Also, ich habe da, also schieb dir mal hier einen Storypunkt rüber, den habe
Ah,
ich nämlich
super.
noch.
Ja, danke.
In der Vorgeschichte hatten wir quasi mal so ein Meet and Greet. Wir sind uns auf dem Flur aneinander gelaufen und
Ja.
dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und da wir uns kürzlich gesehen haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass er mich erkennt.
Okay, mach mal nochmal einen Charisma-Wurf, um festzustellen, wie er dir gegenüber gesinnt ist.
Okay, warte. Check.
Okay, ja, sieht ganz gut aus. Er sieht dich und hebt die Hand und grüßt dich.
Sehr schön, dann sind wir ja quasi schon aus der Gefahrenzone. Hi, Michel.
Hallo Matze.
Ah, so, sorry, ich musste einen Schluck Tee nehmen. Ich bin echt ein bisschen verrotzt.
Ja.
So wie die halbe Welt da draußen. Sehr hartnäckig. Also, liebe Zuhörenden, es tut mir leid, wenn wir vielleicht ein paar Cuts mehr drin haben oder meine schniefige Nase euch nervt.
Ja, genau. Und wir sitzen auch wieder zusammen. Das heißt, wir könnten uns jetzt anfassen. Das heißt nicht, dass wir es die ganze Zeit tun müssen, aber
Nö, wir lassen uns nicht mehr los.
so ist das.
Ja.
Ja, schön wieder da zu sein, schön wieder einen Live-Podcast zu machen
Ja.
und
Geht
ja.
doch nichts drüber, aber die Atmosphäre bietet sich halt mal an.
Genau,
Ne?
ich wollte gerade schon sagen, lange nicht gesehen, wir haben gestern gespielt, aber
Genau.
ja, sieht gut aus. Ja, was ist denn so los bei dir, Matze?
Du, das Hobbyleben nimmt irgendwie wieder so ein bisschen Fahrt auf. Wir haben gestern gespielt. Das war ja auch wegen Krankheit lange irgendwie, wir hatten Termine. Und dann
Ja.
wurde es doch irgendwie kurzfristig abgesagt, dann ging es mir nicht, dann ging es dir auch also in Anführungsstrichen glücklicherweise nicht, für mein
Ja,
schlechtes Gewissen.
genau.
Davor da mal wurde auch schon wieder abgesagt, aber ist ja auch, wo du hinhörst, ist ja auch überall das Gleiche. Ne?
Ich habe auch das Gefühl, ich gehe so aus krank rein und raus
Ja.
und falle dann Tage über aus. Und eigentlich wollte ich das Wochenende auch noch wegfahren, aber das hat sich alles irgendwie nicht mehr ergeben.
Und da
Und
muss ich dir wirklich sagen, wir hatten ja
ja.
vor, diese Woche hatten wir ja, wo wir jetzt gerade aufnehmen, hat mir Margus gespielt und wäre Margus eine Präsentrunde, hätte ich sie abgesagt.
Ja.
Definitiv. Online war das safe, weil mich aufs Sofa lümmeln, den Ofen anknallen und Laptop auf dem Schoß
Ja.
und ein bisschen dummes Zeug sammeln, das läuft. Also ich hatte dann halt noch einen schönen Abend. Ja, also auch wenn ich es ungern mache, aber pro online dann in dem
Ja,
Moment.
ich wollte gerade sagen, es hat alles so seine großen Vor- und Nachteile, ne? Also
Ja.
allein Terminfindung und wenn wir in unserem Falle die Spieler so weit entfernt voneinander wohnen, ist das halt wirklich ein Riesenvorteil, ne?
Also 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück für eine Runde,
Nee.
für ein Wochenende vielleicht. Ja, hatten wir auch schon gemacht, aber das war's dann auch, ne?
Ja, deswegen habe ich ja auch in meiner D&D-Runde mittlerweile die unter der Woche Runde als Online-Runden
Ja.
statt Präsenzrunde, weil viele dann doch eine Dreiviertelstunde anreisen und eine Dreiviertelstunde wieder abreisen. Dann spielt man unter der Woche doch eher so 2,5 Stunden, 3 Stunden Maximum
Ja.
und ne, weil man dann auch nicht so spät irgendwie spielen will und die Leute nach Hause wollen. Und online ist diese Zeit, die man am Anfang mit der Anreise und mit der Abreise braucht, die kann man einfach ein Spiel dran hängen und hat einfach mehr davon. Und ich sage mal, 3,5 Stunden, 4 Stunden online spielen ist besser als 2,5 Stunden vor Ort. Und
Es ist, ja, es hat
ja,
halt beides so seins. Ne? Also ich
genau.
war ja zum Beispiel bei der ersten Online-Runde bei dir mit dabei. Und hat mich jetzt nicht glücklich, also hat mich jetzt nicht unzufrieden hinterlassen oder so. War jetzt aber auch keine Runde, wo ich sage, ey, geiles Ding. Ne? Also es war okay,
Ja.
weil es nicht schlecht oder so, aber war halt mal wieder so ein Ding für mich, wo ich sage, irgendwie klappt es bei mir wahrscheinlich mit Online-Rollenspiel dann, wenn ich wirklich einen Story-Flow habe.
Ja.
Und das ist dann halt eher so World of Darkness-Kram
Das stimmt.
oder halt irgendwie so Sachen, wo du under fire bist. So
Ja,
dieses
klar.
Alien zum Beispiel mit Sam, das klappt halt auch super, weißt
Na,
du?
ja, natürlich, weil da eben Dauer, du bist ja unter
Genau, da bist
Dauerdruck,
du
ne?
halt unter
Genau.
Dauerdruck, ne? Ja, da
Tu
bin
was
ich
oder
dann halt.
stirb.
Ja, der tu was oder
Ja.
stirb.
Ja, ne, oder tu was und stirb. Naja, genau.
Genau.
Genau, das ist halt Alien. Apropos Alien.
Ja.
Ich habe da was entdeckt. Ich wollte das eigentlich schon immer mal gucken und habe aber keinen vernünftigen Streaming-Service in Deutschland gefunden, der das anbietet.
Ja.
Resident Alien.
Ja, Netflix, ich glaube, erste Staffel ist da, ne?
Die erste Staffel ist da.
Von dreien.
Genau, die zweite Staffel ist von Sci-Fi in den USA auch schon fertig. Die sind, gerade läuft die dritte Staffel in den USA.
Mhm.
Ich hoffe, und da gibt es Gerüchte, dass das auch demnächst so sein sollte, dass die zweite Staffel auch noch von Netflix übernommen wird, weil die erste Staffel unglaublich beliebt ist. Mhm. Und ich verstehe auch, warum. Also erstens, ganz kurz, Resident Alien. Es geht um einen Außerirdischen, der auf der Erde abstürzt. Und jetzt, no big secret, er stürzt ab mit seinem Schiff, als er versucht, die ganze Menschheit auszulöschen.
Mhm.
So, das kommt gleich am Anfang, deswegen ist es auch kein Spoiler. Stürzt aber ab und verliert vor allen Dingen auch seine Bombe im Grunde genommen. Das ist so eine Art Biobombe, die nur Menschen auflöst.
Ja.
Und muss dann die Rolle eines Menschen einnehmen. Er ist halt im Grunde so eine Art Shapeshifter und kann halt andere Formen annehmen und nimmt die Rolle von Harry an. Harry ist ein Arzt, der in einer kleinen Hütte am See Zeit verbringt oder Zeit verbracht hat. Was genau der gemacht hat, ist am Anfang nicht so ganz klar, wird aber im Laufe der Serie noch klarer und deutlicher, warum Harry da ist, in einem kleinen Nest mitten in den Bergen, mitten in den USA.
Mhm.
Genau. Es ist Winter und dann stirbt der Arzt vor Ort. Und die Leute wissen halt, ja, da in der Hütte, da sitzt ein Arzt und dann kommt der Sheriff vorbei und sagt, hey, Sie sind doch Arzt, wir brauchen jemanden, der eine Autopsie durchführt. Und dann sagt er, warum fragen Sie nicht den Arzt? Ja, der ist, ist der Verstorbene. Und so wird er halt so ein bisschen reingezogen. Es ist ein bisschen dieses klassische Fish out of the water. Er kennt sich halt mit menschlicher Gesellschaft nicht gut aus und also mit den Geflogenheiten.
Das ja, nicht gut, also um da kurz einzugehen, nicht gut. Ich würde ja sagen, so gar nicht, weil er lernt, also du baust nach einer Zeit ja eine Sympathie mit der Figur auf, weil er wird entfernt gesagt, irgendwie menschlich. Also,
ja.
Ne, oder er vermenschlicht, weil er Dinge versteht.
Mhm.
Ich erinnere mich an die eine Folge, wo er das erste Mal einen Alkoholrausch hatte.
Ja.
Ja?
Ja, ja. Genau. Es ist halt unglaublich witzig. Es hat auch ein paar ernste Elemente. Also es geht halt auch um Mord und um eine Aufklärung dieses Mordes im Endeffekt. Und genau. Und die Rolle der Person, die angenommen hat, den hat er halt umgebracht.
Ja.
Das Original. Wobei es halt in einem Kampf passiert, ist halt nicht ganz klar, ob er ihn mit Absicht umbringt oder eben nicht. Aber er hat dann halt auch noch das Problem, dass dann der Leichnam im See ist, den er nicht finden kann. Da passieren allerlei Dinge. Ne? Also er muss halt dann irgendwann sich um den Leichnam kümmern, den verschwinden lassen und.
Naja, vor allem, er muss ihn erstmal suchen.
Ja, genau.
Irgendwann kommt dann der Zugzwang und aus verschiedenen Gründen.
Ja.
Schon sehr unterhaltsam. Fand es vor allem gut, ich habe sie jetzt angefangen, wo ich einfach so ein bisschen Ruhe brauchte und irgendwas zum Gucken, was halt, ich will jetzt nicht sagen No-Brainer ist, aber die Kombination aus Unterhaltung und einem Science-Fiction-Fantasy-Aspekt, sage ich jetzt mal, die haben mich halt angesprochen.
Es ist halt, was halt mega witzig ist, ist, dass es ein Kind gibt, das ist der Sohn vom Bürgermeister und der ist der Einzige, der durch seine Verkleidungen durchschauen kann.
Total geil.
Der sieht ihn als Alien und keiner glaubt ihm. Und selbstverständlich wird der Junge dann zum Arzt geschickt.
Ja. Und das Kind ist voll das Arschlochkind.
Ja und nein. Das ist, also es gibt noch eine sehr interessante Dynamik, ich will auch gar nicht spoilern, aber es Harry versucht dann halt am Anfang auch Max, den Jungen, umzubringen.
Ja.
Auf eher seltsame Art und Weise oder er hat so Ideen und Gedanken. Man hört auch immer den inneren Monolog von Harry.
Das
sehr witzig ist. Weil er sitzt dann jemandem gegenüber, grinst breit und ich würde dich jetzt am liebsten umbringen.
Mhm.
Und hört man im inneren Monolog und dann sagt er was völlig anderes.
Ja.
Ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ich kann es nur empfehlen. Es ist eine sehr, sehr witzige Serie und ich finde, Alan Tudyk macht eine hervorragende Rolle.
Ja.
Man nimmt ihm das Alien im Menschenkostüm ab.
Er hat vor allem diese unheimlich geniale Mimik dazu.
Ja.
Er haut dann einfach Dinge raus, wo jeder, der das so, also in der Serie mitkriegt, völlig zu Recht schockiert ist. Und auch du als Zuschauer sagst dir so, hat er nicht gesagt.
Doch, hat er gesagt.
Und für mich ist das halt auch, warum er damit durchkommt. Ne? Also normalerweise, manchmal stellt man sich die Frage so, ey, damit lässt er noch keiner durchkommen und sowas. Er ist, also die Figur, die er dann angenommen hat, ist quasi der Arzt in diesem Nest.
Genau.
So, er gilt eh als verschroben, weil er halt eben in dieser Hütte, in der Einsamkeit lebt.
Ja, an dem See. Am See, genau.
Und er macht irgendwie trotz alledem irgendwie seinen Job.
Ja.
Und die sind auf ihn angewiesen und er macht trotzdem irgendwie gute Dinge.
Ja.
Und irgendwie kommt er, also um das zu erklären, würde ich, also ohne dass ich jetzt wirklich geschult da drin bin, aber er hat halt so harte autistische Züge, das würde man am ehesten sagen.
Ja, genau.
Ja?
Und jetzt muss man dazu sagen, vieles von dem, was er von menschlichen Interaktionen kennt, kennt er halt aus dem Fernsehen.
Ja.
Weil er so die ersten Monate seines menschlichen Daseins Law and Order, Sex in the City, hat er so die klassischen amerikanischen Fernsehserien geguckt.
Ja.
Und das ist einer seiner ersten Kommentare, als er die Leiche sieht, ist auch dünn.
Ja.
Also macht er dieses.
Also, wenn er zum Beispiel jemanden irgendwie schnell loskriegen will oder nicht versteht, warum die Leute bei ihm auf der Matte stehen, dann gibt er immer wie eine Schaufensterpuppe die Hand zum Shake Hands. Ja.
Ja.
Und manchmal steht er mitten im Gespräch auf und hält da so die Hand hin, so, dieses, so du kannst jetzt gehen.
Genau. Das Gespräch vorbei.
Ja,
du kannst jetzt gehen. Genau, Informationen sind rausgelöscht. Danke, tschüss.
Ja.
Ja, es ist unglaublich. Es ist unglaublich witzig. Es hat auch sehr ernste Elemente drin, aber es ist halt wirklich eher die Comedy überwiegt. Und vor allen Dingen, es ist auch nicht diese Ins-Gesicht-Comedy, sondern es ist diese Situations-Comedy.
Ja.
Weil man als Zuschauer halt weiß, okay, der ist ein Alien und die anderen Charaktere sind halt komplett, stehen halt komplett auf dem Schlauch.
Ja.
Ne? Und der Junge, der malt halt irgendwie Bilder von ihm, wie er versucht, ihn umzubringen und die Eltern versuchen, das Ganze zu schlichten.
Ja.
Und genau.
Ja, also ist cool. Ist cool, ist jetzt nicht die Serie des Jahres und auch nicht die Empfehlung des Jahres, aber es ist die Unterhaltung, die man einfach so mitziehen kann.
Und die einzelnen Charaktere sind einfach unglaublich großartig. Die Deputy Liv zum Beispiel, die sehr zurückhaltend und so ein bisschen duckmäuserisch ist, aber in Wirklichkeit quasi die Fälle löst.
Mhm.
Der Sheriff, der irgendwie
völlig verunsichert ist und das aber auf harten Macho macht.
Aber richtig, genau. Ne? Und immer allen über den Mund redet.
Ja,
das ist schon
total.
Genau, der einzige Schwarze im Ort, der sich als Big Black vorstellt.
Ja.
Genau, Big Black genannt werden
Nämlich will. Big Black.
Und was alle völlig irritiert,
mhm.
der eigentlich ganz sanftmütige Bürgermeister, der es allen recht machen will und
nichts auf Kette kriegt.
Genau. Und seine Frau, die aber eigentlich gerne möchte, dass er mal so ein bisschen mehr anpackt. Also es ist schon Lehrerin vor Ort und. Ne? Dann gibt es die Asta heißt sie. Das ist quasi die erste, die er so kennenlernt. Das ist die Krankenschwester.
Arzthelferin,
genau. Im
In der Klinik. Indianerin?
Ja.
Ja.
Genau. Ne, also da auch noch so ein bisschen Native Stories
drin. Genau.
Und was auch ganz witzig ist, weil Asta später, da geht es auch dann um diese Dinger und dann kommt dann so dieser Spruch von wegen, ja, pass auf, es könnte auch einfach ein Alien Columbus sein.
Mhm.
Ne, also erinnere dich an unsere Geschichte so ungefähr.
Ja, ja.
Ja.
Genau.
Was, ich weiß nicht, ob du schon bei der Folge warst, es ist ein Mini-Spoiler, alle, die jetzt die Serie sehen wollen und ganz, ganz, ganz kleinen Spoiler. Er besucht eine Alien-Besucher-Convention. Also eine Convention für Leute, die Alien-Kontakte haben.
Ich glaube, ich habe bis Folge 4 geguckt und Staffel 5 lief so in meinem Dämmerzustand. Das heißt, die muss ich nochmal neu gucken.
Also die Alien-Convention-Folge ist der Hammer. Es ist vor allen Dingen ist auch George Zuckerlus dabei. Den kennen vielleicht einige als den Ancient Aliens-Typen. Das ist so ein Typ, so ein Grieche mit so ganz verrückten Haaren, der auch auf ganz vielen Memes drauf ist. So diese Pyramiden, wer hat sie gebaut? Das waren die Aliens.
Mhm.
So, der halt so auf so diese Verschwörungsserien so ein bisschen eigentlich ganz witzig.
Mhm.
Also, okay. Ja, genau. Und was halt witzig ist, weil Harry dann dasteht, ja okay, die gibt's auch wirklich. Ne? Also, das ist so, ja stimmt so. Ach nee, das stimmt so nicht. Ne?
Okay.
Nee, Mondlandung hat schon wirklich stattgefunden.
Ja.
So. Also unglaublich gut. Kann ich nur empfehlen.
Okay.
Ich hab sehr, sehr viel Freude gehabt. Ich freue mich drauf, wenn die zweite Staffel rauskommt. Und am Ende ist alles anders und einiges wirkt quasi völlig zerstört, könnte man sagen.
Völlig zerstört. Die goldene Überleitung. Völlig zerstört. Eine Netflix-Serie, eine Action-Serie. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, puh, willst du das gucken? Ich weiß es nicht, weil es wirkte so ein bisschen wie eine überdrehte, überzeichnete, völlig klischeehafte amerikanische Serie im Hier und Jetzt, die aber im 80er-Jahres-Stil aufgezeichnet wurde. Und ich dachte auch am Anfang, das wäre ein Film.
Ja.
So. Und gefühlt hat der Trailer mir auch alles schon gezeigt.
Ja, so. Das ist ja leider oft so.
So. Ja, pass auf, gefühlt.
Aber.
Extra gefühlt. Aber,
genau.
So. Und das ist jetzt eigentlich schon so ein bisschen das Intro und ich komme nicht drum herum, ohne zu spoilern. Weil es fängt halt alles damit an, es spielt in Las Vegas, ein Top-Agenten-Setup mit Elite-Soldaten und so weiter und so fort. Alle im Übrigen in Anführungsstrichen so typisch schöne Menschen, ne?
Ja.
Bis auf natürlich die Hackerin, ja? Die aber echt einen geilen Job macht, davon mal ab, ja? Die sind quasi undercover auf einer Party von irgendwie... Ich glaube, ein Terrorist oder Drogenbaron, also ich habe es nicht mehr, es ist ein paar Monate her, ich schiebe es ein paar Monate vor mir her, das vorzustellen. Seht es mir nach, wenn es jetzt nicht 1000% stimmt.
Dann muss ich es ja noch nachgucken.
Ja. Und ich sag mal, ich sag jetzt nicht was, ne, aber sie schaffen es halt eben, in Anführungsstrichen, ja, das halt zu vereiteln, was halt zu vereiteln ist, mit völligen Hanebüchen-Geschichten, ne, und kacken sich auch gegenseitig an, sind also semi-professionell, sage ich jetzt mal. Und danach feiern die eine Party mit Koksnutten und Koksnutten.
Okay.
Die feiern halt so.
Ja, richtig, ja, ja. Ne? Feiern den Sieg.
Auf Staatskosten und hauen halt richtig einen raus. Ne? Also die knocken sich auch richtig fett weg.
Ja.
Und es ist also mit Sex und Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
Darf ich eine Vermutung äußern?
Ja.
Es ist quasi Hangover, die Agenten-Edition?
So ein bisschen, ja. So ein bisschen.
Okay.
Pass auf, und jetzt passiert eins. Und das passiert quasi am Ende der ersten Folge. Ja. So mitten in der Party klingelt das Telefon von einem der Agents, von dem Captain.
Mhm.
Ja, was ist los? Ja, also sie haben ja hoffentlich ein bisschen gefeiert, aber nicht zu dolle. Ne, wir haben das ja besprochen und müssen ja quasi in Bereitschaft sein für einen möglichen Nacheinsatz. Ja, sie haben verkackt. Die Bombe ist noch da.
Oh.
So. Und dann so wirklich, the party is over. Ja. Und dann passieren auf einmal ganz, ganz viele Dinge.
Okay.
Und da muss man halt auf, also die müssen sich dann auf einmal zusammenreißen. Die sind dann aber auf irgendwelchen Tranks, Koks, weiß der Geier, ne? Und dann sind da noch irgendwelche Tiere auf einmal da drinne, die da nichts zu suchen haben. Und der Bombenexperte, der hat sich total weggeschallert.
Also, klingt abgefahren, ja.
Der kommt dann irgendwie ein paar Folgen später mal wieder zum Einsatz, nachdem er irgendwie vollgekokst irgendeine Tussi geheiratet hat. Also der hat quasi eine Side-Story.
Ja, ja.
Es ist so abgedreht, dass du ständig völlig unter Feier und an der Feier bist. Also es ist wirklich, es sind 8 Folgen. Zwischen 40 und 60 Minuten und es passiert halt immer was. Es zeigt schön auch Las Vegas, finde ich, weil es den alten Strip und den neuen Strip zeigt, sowohl die Wüste drumherum.
Mhm.
Ja. Es beleuchtet nach und nach, also am Anfang wirklich die erste Folge ist super stumpf mit sämtlichen Klischees. Ja. Und in den folgenden Folgen wird dann auch wirklich auf ich sag mal, so ein bisschen Ängste und Feelings und Stories der Charaktere eingegangen.
Ja.
So, also du hast da eine Entwicklung. Es ist dann nicht nur Stumpf und Ballerei und ich beweihräuchere mich selber. So. Also von daher, ich sag mal so, es hätte eine zweite Staffel geben sollen.
Ja.
Die Serie ging unter. Deshalb gibt es keine
Zeit. Ja, schade, weil... Ne,
also wäre aber nicht die erste Staffel oder die erste Serie, die dann doch durch Anspruch der Schauenden halt eben dann irgendwie nachproduziert wird oder von jemand anders weitergeführt wird.
Genau.
Die Expanse zum Beispiel.
Ja, ja, genau. Das passiert ja häufiger. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade so die größeren Streaming-Dienste viel zu schnell bestimmte Dinge fallen lassen. Bloß weil sie nicht gleich den Mega-Erfolg bringen.
Ja.
Und nur so ein Medium-Erfolg. Also es ist so dieses klassische Finanzdenken, das Wachstum ist nicht groß genug. Es gibt ein Wachstum, aber das ist den Investoren nicht groß genug und deswegen wird es fallen gelassen.
Also grundsätzlich, ich habe mich damit mal irgendwie so ein bisschen beschäftigt, aus rein kaufmännischer Sicht, was mir nicht bewusst war und auch den Großteil der Schauenden nicht bewusst war, gerade so Netflix und Co., die haben eigentlich bis jetzt eigentlich ein Investment betrieben. Also auch bewusst, haben bewusst so gewirtschaftet, dass sie im Idealfall deckend sind, aber noch nicht gewinnbringend.
Ja.
Und durch das Aufkommen von Disney und Paramount und Waipu und wie sie nicht alle heißen.
Ja, gibt ja mittlerweile 1000
mussten sie halt eben das alles optimieren. Mhm. Und in Disney hat sich das auch viel zu leicht gemacht. Ne?
Also, definitiv,
ja. Und Paramount wird ja jetzt schon hin und her gemunkelt, dass sie sich selber verkaufen, also, weil es nichts mehr bringt. Ich finde es super schade, dass Paramount alle deutschen produzierten Serien jetzt einfach mal ohne Ankündigung weggekickt hat.
Nicht nur das, also Paramount, auch die Programmierung finde ich völlig daneben. Also wie oft habe ich bei Paramount einen Fehler gehabt beim Starten der Serie? Und Disney, wenn du eine Serie guckst und der springt von einer Folge in die nächste, wenn du es im Browser machst, dann geht er aus dem Vollbild raus.
Ja.
So. Also alleine solche Sachen, wo ich mir denke, das ist eine professionell programmierte Nummer und das darf einfach nicht passieren.
Also und bei Amazon muss ich sagen, seitdem die da Werbung drin haben.
Ja.
Also ich meine, ich habe es Prime, ich werde Prime auch weiterhin haben, weil also allein für Henry als Kleinen halt eben die Kinderhörspiele halt inklusive sind.
Ja klar, natürlich.
Ja.
Wir haben auch einen Account noch zu
zweit. Aber tatsächlich, ich nicht mehr, um da etwas aktiv zu gucken. Also das mit der Werbung, das im Normalfall wäre das ein Grund für mich zu kündigen, aus Prinzip, weil ich auch eh nicht mehr viel gucke.
Ja.
Wir haben halt keine Alternative für den Kinderkram.
Schwierig.
Ja. Schwierig. Gut, wenn du es ja aufs Jahr rüberrechnest, dann sagst du dir, okay, dann
klar. Ist halt... Du Disney Plus noch?
Nee, schon ewig nicht mehr.
Ne? Da läuft jetzt gerade Shogun.
Das ja, ist auch sehr gut. Triggert mich hart.
Also wäre auch voll dein Ding, glaube ich.
Ja, glaube ich. Also ich habe schon als Kind viel zu früh, um den Inhalt wirklich zu verinnerlichen, habe ich die mit Richard Chamberlain die Serie / den Film gesehen. Also es war ja ursprünglich eine Serie gedacht, dann haben sie es als Film zusammengeschnitten, irgendwie halt 4-Stunden-Film, wo er dann irgendwie trotzdem die Hälfte gefehlt hatte. Weil damals war das halt eben so, man hat Serie noch nicht verstanden.
Nee, genau. Und hat halt auch manchmal viel zu lange gebraucht für den Einstieg.
Ja, das stimmt.
Genau. Also es war sozusagen die erste Staffel, ne, 20 Folgen, war schon halb vorbei und man war noch nicht mal richtig mit der Vorstellung der Charaktere durch.
Genau. Das war die goldene Überleitung. Streamlining.
Genau. Streamlining ist ja schon mal ziemlich nah beieinander. Ja. Ich glaube, es wird vielen Leuten bewusst, wenn man sich ältere Serien anguckt, ältere Filme anguckt und neuere Filme anguckt, dass die Art und Weise, wie das produziert wird, mittlerweile anders ist.
Richtig. Gehen wir auch einfach mal davon aus, von Reboots. Wir haben das ganz oft bei zum Beispiel Spider-Man gehabt. Mhm. Da gibt es ja jetzt mittlerweile verschiedene Multiversen Spider-Mans.
Ja, Ultimate Spider-Man.
Und bei der Trilogie von Sam Raimi und Tobey Maguire, da wurde ja nochmal intensiv alles quasi erklärt.
Ja.
Und mit den Reinkarnationen wurde es dann ja immer schon wieder weniger bis gar nichts.
Mhm,
ja?
Genau.
Dann wurde einfach vorausgesetzt.
Hatte Maguire immer jünger?
Ja, auch das war nicht mehr grau. Dann wurde vorausgesetzt, dass man das kennt, wenn man das guckt. Ich kenne jetzt niemanden, den das jetzt irgendwie gestört hatte. Das war irgendwie okay. Ne? Aber auch der Prozess der Figur, die wurde immer weiter verkürzt.
Ja, die Charakterentwicklung wurde quasi offscreen.
Ne? Wenn ich an Tobey Maguire denke, da war es halt völlig okay, wenn er halt irgendwie in der ersten Hälfte des Films eigentlich erstmal lernt, Spider-Man zu sein.
Ja.
Oder zumindest in den Grundzügen.
Genau.
Alles, was danach kam an den, war halt einfach, er kann das. Also nicht 100%, aber man hat sich die Zeit nicht mehr dafür genommen. Dasselbe Phänomen kenne ich zum Beispiel von den letzten drei Star Wars Filmen aus der Chronik.
Ne? Genau.
Wo man auch sagt, die neue Skywalker kann jetzt auf einmal alles.
So. Wäre übrigens auch nicht mein Hauptkritikpunkt an diesen drei Filmen. Da finde ich.
Nee,
da gibt es andere Dinge, die
ich nicht mir fallen viele, mir fallen viele andere Dinge ein, aber
ja.
Ich hatte letztens ein Gespräch darüber, dass halt eben angemarkert wurde. So, ja, ja, die kann auf einmal alles, das macht sie noch unsympathischer.
Ja, weil es ein bisschen Mary Jane ist, ne? Also ihr dieses, genau.
Mary Sue,
Mary Sue, genau.
Ja, es geht aber eher, also der Kritikpunkt ist halt eben gewesen, die kann jetzt auf einmal alles, sie ist ein Naturtalent.
Ja, ja.
So, ich finde die eh schon scheiße, jetzt kann die schon alles. Ne?
Ja, ja, genau. Ist auch noch eine Frau.
Ja, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, ich kann den einmal total verstehen. Die Frage ist nur, hättest du gewollt, dass der Film länger ist, damit nochmal alles erklärt wird? Weil wenn wir zurückdenken...
Willst du die Heldenreise immer und immer und immer wieder von vorne sehen,
ja,
quasi, genau.
Weil dann hast du quasi drei Filme, die zumindest in einem Teil eine ähnliche Geschichte erzählen.
Ja.
Ich meine, und du hast eh schon sehr viele Komponenten, die sich immer wiederholen in den Star Wars
vor allen Dingen
Trilogien untereinander, sage ich jetzt mal. Also
ja, ja.
Ne, mir ist klar, dass es ein gesamtes Werk sein sollte, aber realistisch gesehen sind sie immer aus drei verschiedenen Zeiten und erzählen...
Drei Trilogien halt.
Ne, das ist halt so,
die
angeblich dann ein Ganzes ergibt.
Ja, ja, das ist... die Vision war ja von Anfang an da, sagt George
Lucas. Nee, ist klar.
Ja, genau, wer Visionen hatte, sollte zum Arzt gehen oder so ähnlich.
Nein, aber der Ansatz, den ich da habe, ist halt, halt das Rollenspiel. Weil
ja.
Gibt ja immer so zwei Aspekte. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal, es ist ja völlig egal, nehmen wir mal an, wir starten jetzt mit einem Rollenspiel.
Mhm.
Was wir und die Gruppe jetzt schon mehrfach gespielt haben. Also man hat wirklich jetzt Erfahrung. Möchte man dann wirklich noch auf Stufe 1 anfangen? Weil es gibt so Systeme, da sage ich mir, ist egal.
Mhm.
Also ein Deadlands Classic zum Beispiel, sage ich mir, ist egal.
Ich wollte gerade sagen, dass die Heldencharakterentwicklung, was die Werte angeht, sowieso, man fängt schon sehr expertig an.
Ja, wenn du da so reingeworfen wirst, ist schon okay. Ne?
Das ist ja bei Shadowrun 4 genauso. Da fängst du auch schon relativ gut an.
Da kannst du es aber gut skalieren über die Karma. Also
genau.
Da kannst du halt noch, oder über das Verfügungslevel von den
Items. Genau, das lässt sich da ganz gut skalieren.
Genau. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel über D&D rede,
ja,
ne, also gerade ich bin ja bekanntermaßen immer irgendwie so auf Stufe 1 anfangen, finde ich eh immer doof, weil sie so ja irgendwie nicht so spielenswert sind für mich, weil sie nicht so den Reiz ausmachen.
Die meisten Charaktere bei D&D 5 bekommen ihre Spezialfähigkeiten oder ihre Subklassen, das, was die Charaktere dann später individualisiert, sowieso erst auf Stufe 3.
Genau, und deshalb ist... Also ich würde mal so sagen, Stufe 3, Stufe 4 anfangen. Das ist eine coole Nummer.
Ja.
Stufe 4 hat zum Beispiel den Vorteil, dass man sagen kann, wenn ich mein cooles Klassenskill kriegen möchte, dann fange ich auf Stufe 3 an. Und wenn ich jetzt vielleicht nochmal ein cooles Seitenaspekt haben möchte, dann kann ich halt nochmal irgendwie cross-leveln.
Kannst du auch noch ein Talent nehmen auf Stufe 4.
Ja.
Ne? Also
ja.
Stufe 4 kriegst du die Attributserhöhung.
Also das macht es ein bisschen reizvoller, finde ich.
Das stimmt, das macht es auch. Deswegen starte ich in meiner Western Magus-Kampagne auf Stufe 3.
Ja.
Wobei da auch vorgesehen ist, dass wenn die meisten Charaktere in der Gruppe dann auch höher sind, dass dann Leute mitziehen quasi.
Ja.
Dass das Gruppenlevel quasi Leute nachzieht.
Ja, ja, das finde ich auch gut.
Mhm.
Bei denen, die machst du es halt eben so.
Genau, ja, also, das heißt, wenn dann alle anderen 4 sind, würde ich jetzt andere Charaktere nicht wieder auf 3 starten lassen, sondern, oder ich würde sie auf 3 starten lassen und dann starten sie halt so zum nächsten Abenteuer auf Stufe 4. So.
Ja, ja, also dem, ne? Ich sag mal, ein Levelunterschied ist ja in der Regel noch irgendwie vertretbar.
Genau.
Ja. Wenn dann aber Stufe 5, 6 und Level 3 da ist, dann macht es halt auch irgendwann, also irgendwann könnte man sich auch als Spieler des niedrigstufigen Charakters
klar,
auch irgendwie doof und überflüssig vorkommen. Das ist auch kein schönes Feeling.
Naja, wenn jetzt einer mit, ich sag mal, Stufe 4, Grad 4 Zauber durch die Gegend wirft und du hast gerade den ersten Grad 1 Zauber, Grad 2 Zauber oder so,
ja,
dann ist das schon doof, ne? Dann ist das irgendwie nicht so, fühlt sich das nicht gut an. Das
ja, stimmt. Auch von der Lebensenergie und alles, muss man auch sagen.
Ja,
kannst du ja weniger,
ja,
kriegst du ja weniger. Ne?
Genau, wenn der Stufe 3 Krieger dasteht und der Magier Stufe 7, der hat halt mehr Lebensenergie.
Ja.
Weil er mehr Stufen hat. Ne?
Macht aber auch für die Spielleitung das Skalieren halt auch irgendwie schwieriger. Ne?
Ja, wobei, das ist sowieso wenn man nicht genau weiß, was die Charaktere alles können, das muss man sich schon sehr genau reinlesen, finde ich das Skalieren bei D&D sowieso relativ schwierig.
Es wäre aber doch schön, wenn man quasi eine Story hat, die man vorher irgendwie besprechen kann.
Genau.
Damit auch die Charaktere etwas zu besprechen haben.
Mhm.
Und das
so eine gemeinsame Vorgeschichte, meinst du?
Ja, eine gemeinsame Verbindung. Und ich glaube, das wäre ein cooles Ding für eine erweiterte Runde 0.
Mhm.
Dass man sagt, wir wollen jetzt alle zusammen höherstufig starten.
Ja.
Oder mit mehr Bling-Bling, also mit mehr Items.
Da fällt mir zum Beispiel ein, es gibt zum Beispiel in Dungeon of the Mad Mage, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst die Vorkampagne, die Stufe 1 bis 5 ist, und startest dann den Dungeon of the Mad Mage auf Stufe 5.
Ja.
Oder du startest mit Stufe 5 Charakteren.
Ja.
Da wird aber davon ausgegangen, dass du schon eine Gruppe bist.
Genau. Aber der Ansatz, den ich habe, ist ja, ich möchte die Geschichte erzählen können. Das heißt, es wäre total cool.
Mhm.
Würde ich dann so primär in die Spielleitung legen und dann halt ein bisschen halt in die Mitspielenden, dass man halt eben sagt, okay, pass mal auf, ihr kennt euch von dem Abenteuer und jetzt erzählt ihr mir, was ist da passiert. Ihr seid quasi von Stufe 0, ihr seid bei Stufe 0 gestartet oder bei Stufe 1 logischerweise und seid in den Dungeon und seid quasi mit Stufe 5 rausgekommen.
Genau.
Und wir erzählen uns jetzt erstmal, was ist passiert und danach beginnen wir dann und spielen die richtige Kampagne.
Man möchte ja auch, dass die Charaktere untereinander wissen, welche Fähigkeiten beherrschen die anderen. Und dabei soll aber trotzdem auch noch Spielern die Möglichkeit gegeben zu sein, vielleicht Sachen, Geheimnisse zu haben.
Ja, natürlich. Aber es ist doch viel cooler, wenn man zu Anfang einfach ein paar Szenen auch vielleicht angetriggert hat. Also
klar.
Ich erzähle es meinetwegen so, hier, mein Dieb, ne, der hat da total geglänzt, weil der dumme Krieger, ne, hier Michel, du in deiner Glanzzeit, der hat halt einfach die Falle ausgelöst. Mein Dieb hat das geahnt und hat dich da weggestoßen und hat dafür dann den Speer von unten abgekriegt.
Ja.
Ne, so.
Naja, ich meine, es gibt zwei Arten, Fallen zu entschärfen. Ja? Die eine ist die mit Werkzeugen, die andere ist mit Lebensenergie. Also.
Ja, genau. So, aber seitdem, und das wäre ein cooler Kniff, ne? Seitdem kann ja zumindest der Krieger sagen, so, er würde es zwar nicht zugeben, aber der hat so ein Gottvertrauen in dem Dieb.
Genau. Ne?
Also das kann jeder am Tisch kann nachvollziehen, warum die irgendwo so ihr Ding am Laufen haben. Das kann ja auch verdeckt sein. Ne? Also die können sich ja irgendwie necken und keine Ahnung was, die müssen sich ja nicht offen mögen, aber dann so eher so undercover, so sie schätzen sich. Ne?
In Erweiterung dieser Geschichte finde ich übrigens auch das Prinzip des sozusagen der Rückschau ganz nett.
Ja.
Ne, dass man eventuell sagt, pass mal auf, vielleicht ist das eine Situation, die diese Charaktere schon mal hatten.
Ja.
Können wir ganz kurz darauf eingehen, wie die das quasi gelöst hatten.
Das ist jetzt tatsächlich ein erweitertes Ding von diesem Streamline-Ansatz,
ja.
Weil das würde ich zum Beispiel machen, wenn du, also nehmen wir jetzt mal an, du hast vier Charaktere und aus irgendeinem Grund kommt entweder ein neuer Charakter rein oder ein neuer Spieler mit einem ganz anderen Charakter kommt dazu. So,
genau.
Du willst jetzt weiterspielen.
Das alte
und
Problem.
Du hast jetzt eine Gruppe, die ist ein Team.
Genau.
Und jetzt geht ein Teammitglied und irgendjemand kommt dazu. So.
Ja.
Jetzt kann man das ganze Ding ausspielen. Aber vielleicht kann man auch, und da kommen wir auf die Rückblende, vielleicht kann man in der Rückblende auch sagen, hier, da kommt jetzt Charakter XY.
Ja.
So, und ihr, man guckt dann den Rest der Runde an und sagt, und ihr sagt mir jetzt, woher ihr den kennt und warum ihr zumindest neutrale Erlebnisse mit ihm habt. Ja?
Klar.
Also auch wieder die Story quasi in die Spielenden legen. Ja?
Ja.
damit man auch einfach Anknüpfpunkte hat, damit man eben nicht das fünfte Rad am Lager
ist. Genau, und da muss ich zum Beispiel an so Sachen denken, wie, wie bei Delicious in Dungeon,
ja,
wo halt gezeigt würde, okay, da, die sind vorher als andere Gruppe reingegangen,
ja,
und als sie dann darüber diskutieren, ja, wie haben wir denn früher den Drachen besiegt, ja, dann haben wir das und das gemacht, dann hat
ja
der Charakter jetzt gerade nicht da das, ja, und das gemacht, und den Killing Blow hat auch Charakter gemacht, der jetzt, ja, gerade nicht da ist. Ja, scheiße, was machen wir denn jetzt? Ne? Und ich meine, so könnte man ja auch quasi neue Charaktere einführen, ne? Dass man sagt,
total,
ja,
total.
Ah, ja, ne, so dieses, dass man vielleicht auch bewusst Sachen der Vorgeschichte offen hält und vielleicht auch sagt, ja, diesen Stufe 1 bis 5 Dungeon, den unsere Charaktere gemeinsam unter quasi erlebt haben,
ja,
den haben wir auch gar nicht nur wir vier erlebt. Da waren auch noch andere Charaktere dabei, die jetzt in unserer Rückblendenerzählung erstmal.
Das ist die Reserve.
Das rosa Blobs sind.
Ja.
Oder keine Ahnung, kleine Wölkchen,
mhm,
und die für die Szenen, die unsere vier Charaktere, mhm, miteinander vereinen, gar nicht so wichtig waren,
mhm,
aber eigene Szenen mit denen,
ja, hatten,
ne? Oder die man vielleicht sogar noch so ein bisschen wie so ein Keil damit reinsetzen kann in gemeinschaftliche Erzählung.
Ja.
Und während nämlich der Dieb, ne, quasi den, nachdem der Dieb den Krieger von da weggestoßen hat, hat er nur überlebt, weil der Kleriker ihn hinterher geheilt hat.
Du hast im Übrigen damit dann auch ein Drama-Feature als, ja, Spielleitung.
Genau.
Weil du ja immer noch sagen kannst, oh, du erkennst den Leichnam am Boden.
Ja, genau.
Ihr wart mit ihm im ersten Dungeon. Also,
richtig.
Das ist dann natürlich nicht Charakter-Story, aber das, nein, ist so ein bisschen vertiefendes Drama-Feature.
Ja, ja, genau. Ne?
Ja. Ich meine, das kannst du eh mal sagen, du kennst ihn aus der Jugend oder wie auch immer, wenn du da ein bisschen, mhm, Drama-mäßig machen möchtest.
Ja.
Aber das gibt da nochmal eine andere Würze mit rein.
Genau. Das ist ein bisschen so, wie wenn man sich den D&D-Film anguckt und die andere Gruppe in den, ja, Maze anguckt, ansieht, ne? Die dann da irgendwie die alte Seriengruppe sind.
Genau, genau.
Das ist jetzt eher für den Spieler ein Easter Egg, aber ich sag mal, mit solchen Erzählungen kann man als Spielleiter auch Easter Eggs für Charaktere bauen.
Ja, natürlich, aber ich find's einfach nur wichtig, sich vorher Gedanken zu machen,
ja,
wie ist die Gruppe zusammengekommen und dass man am Anfang auch eine Gruppe hat, weil,
mhm,
viele Systeme unterstützen ja jetzt mittlerweile, dass du auf Level 1 quasi einen Charakter hast,
ja,
der bei der Erstellung quasi eine Geschichte erzählen kann.
Richtig.
Ja? Und ich bin da ein totaler Fan von und das meistens hilft das auch. Und,
ja,
wenn man das jetzt zum Beispiel nicht irgendwie kann oder möchte oder wie auch immer, dann ist das völlig egal. Man muss es ja nicht machen, aber ich finde es,
genau,
hilfreich. Und wenn das gar nicht passt, ja, dann suche ich mir irgendwas aus, was passt. Es ist, genau, ja, im Grunde genommen Story-Ding. Es ist ja mein Charakter, weißt du?
Es geht alles wieder auf Story, auf Session Zero zurück. Die Sitzung 0,
ja,
wo man gemeinsam abspricht, welche Charaktere man spielt, was man spielen will und wo man auch schon mal bespricht, welche Verknüpfung hat man eigentlich.
Genau.
Was hat man eigentlich zusammen erlebt?
Ja, aber es ist halt ein bisschen erweitert. Ne?
Genau. Also
wenn ich jetzt, es gibt ja viel mit diesen, ich habe die Verbindung oder ich traue dem nicht und, mhm, hin und her. Und die stehen mir manchmal mehr im Wege, weil sie auch gar nicht so richtig immer passen, weil ich sie,
ja,
auch nicht gut finde manchmal. Und dann lieber einfach zu sagen, wir haben eine Szene miteinander. Ne?
Mhm.
Also es ist einfach dieses, wenn man ein paar Mal miteinander mit denselben Charakteren gespielt hat, dann erlebt man ja immer etwas. So.
Ja.
Und das schweißt dann auf irgendeine Art und Weise zusammen.
Genau. Und das setzt natürlich auch ein bisschen Vertrauen auf Seiten des Spielleiters voraus, dass der erstmal seinen Spielern vertraut, dass sie das schon gut machen. Und aber auch, dass der Spielleiter vielleicht so ein bisschen auch andeutet, in welche Richtung wird das Abenteuer gehen.
Mhm.
Wohin geht die Kampagne eigentlich? Oder wohin geht es überhaupt?
Ja.
Wohin wollen wir überhaupt? Und dass sowohl die Charaktere darauf abgestimmt sein können, dass man vielleicht aber auch die Hintergrundgeschichte darauf abstimmt.
Ja.
Keine Ahnung, dass dann vielleicht die Verknüpfung zur Armee des großen roten Drachen,
ja,
die in Teil 3 des Abenteuers irgendwann auftaucht, vielleicht auch schon da ist mit Foreshadowing. Vielleicht ist einer der Spielercharaktere mal ein Soldat in der Armee gewesen.
Zum Beispiel.
Vielleicht war einer der Charaktere ein Dorfbewohner, das von der Armee niedergebrannt wurde. Vielleicht hat dieser Soldat diesen Dorfbewohner damals gerettet und ist damals geflohen von der Armee, weil er festgestellt, ja, hat, was wir hier machen, ist
für den Mist,
ist kacke.
Ja.
Oder wurde selber in die Dienste gepresst. Gemeinsame Hintergrundgeschichte.
Mhm,
da haben wir es schon.
Total.
Und wenn später dann die Armee des Roten Drachen wieder auftaucht, ja,
ja,
dann haben wir haben die beiden schon mal so, okay, eine sehr, sehr, sehr gute Hintergrundmotivation,
genau,
dagegen vorzugehen.
Wobei das tatsächlich, also das ist natürlich sehr deep und auch wirklich toll, ja, ist aber dann natürlich so deep, dass man Gefahr läuft, dass sie zu sehr aufeinander hängen und die Gruppe in der Gruppe sind. Deshalb der Ansatz, wie habt ihr zusammen ein Abenteuer erlebt? Man kann ja irgendwie sagen so, ich stelle mir vor, dass ihr in der Schatzkammer des Königs wart.
Ja.
Und ihr sagt mir erstmal, warum war das so?
Ja.
Und du sagst mir, wie ihr reingekommen seid.
Genau.
Und dann sagst du mir, warum habt ihr den Alarm ausgelöst? Ne? Und wie seid ihr wieder rausgekommen? Und warum habt ihr jetzt nichts mehr von dem Schatz?
Das ist, genau, und das ist im Prinzip eine andere Form von In Medias Res. Also man fängt quasi mitten im Abenteuer an. Übrigens auch eine Technik, die ich total gerne mag.
Ja.
Die ich auch bei einem Numenera-Abenteuer genauso umgesetzt habe, sogar noch mit einem Twist, nämlich mit dem Amnesie-Twist. Die Charaktere beginnen mitten im Dungeon.
Mhm.
Und ich lasse die Spieler einmal würfeln und derjenige, der am schlechtesten eine bestimmte Probe würfelt, steht halt an dem ausgelösten Artefakt, das einen Amnesie verpasst hat, mitten im Dungeon und dann.
Ja, das ist ein cooler Ansatz.
Ja.
Jetzt habe ich mir immer so ein bisschen die Frage gestellt, ist das cool für die, also, oder ist das nur cool für die Runde, die zu Hause oder online, ist ja egal, lange miteinander spielt? Oder ist das auch was für eine Con-Runde?
Ich habe es auf Con-Runden ganz oft benutzt.
Das, was ich jetzt gesagt habe,
das,
dieser komplette Ansatz.
Der komplette Ansatz
ist, glaube ich,
der komplette Ansatz ist natürlich, finde ich, glaube ich, für die Runde, die auch längerfristig spielt, cooler. Ich glaube, für einen One-Shot.
Für einen One-Shot kann man dann, glaube ich, eher mit diesen gekürzten Varianten, wie es zum Beispiel die Mutant Ja Null Sachen nehmen. Vielleicht ein bisschen erweitert, aber da würde ich dann halt. Ich meine, es kommt halt drauf an, ne? Wenn du halt zum Beispiel Alien nimmst. Alien hat ja auch immer die kurze Story.
Richtig. Und
dann immer die Verbindung untereinander.
Genau.
Ne? Kann man drüber reden. Ich glaube, das wäre ein bisschen experimentierwürdig.
Ja.
Eine abgeknapste Version. Ne?
Immer eine Zeitfrage, ne?
Es ist halt so, also je nachdem, welches System ich spiele, ne? Wenn ich jetzt wirklich intensives, also nehmen wir mal an, ich habe ein regellastiges Spiel, was noch relativ unbekannt ist, oder ich habe viele neue dabei für das System und dann noch irgendwie ein hakeliges Abenteuer, was unkalkulierbare Stellen hat, dann würde ich es halt lassen. Dann würde ich es halt reinwerfen und spielen.
Das mache ich halt zum Beispiel bei Fantasy-Abenteuern ganz gerne. Ist auch völlig egal, ob es D&D ist, Verbotene Lande oder so weiter. Wenn ich eine Con-Runde habe und sich sowohl die Spieler als auch die Charaktere erstmal eigentlich nicht unbedingt kennen, dann sage ich, pass auf, Charaktere kennen sich, ihr seid schon lange miteinander unterwegs, ihr seid, wenn nicht unbedingt Freunde, aber zumindest Gefährten im Dienste, keine Ahnung, und ihr habt einen gemeinsamen Grund zusammenzuarbeiten und jetzt habt ihr erstmal einen Auftrag angenommen. Euer Job ist XY, das ist euer Ziel.
Das ist für Cons, das geht.
Ja.
Das würde ich auch am Tisch irgendwie für One-Shots machen oder wie auch immer.
Ja.
Das kann man schon machen. Also, das ist dann halt, ich sag mal, nicht die ideale Vorstellung für Rollenspiel, aber gerade auch wenn ich zum Beispiel, ich habe in der Vergangenheit, wenn ich jetzt irgendwie neue Systeme supportet habe und ich mir vielleicht nicht sicher war, habe ich in dem Abenteuer, was ich jetzt mir ausgedacht habe, habe ich alles abgedeckt, hole ich damit irgendwie so ein bisschen alle ab und kriege ich es in den 4 Stunden hin, weil 4 Stunden ist ja so der Slot in der Regel.
Ne? Genau, so 3 bis 4 Stunden, der klassische Kommenslot halt.
Und dann mache ich auch genauso ein Intro, ne? Also bei Coriolis bietet sich das total an,
weil
du spielst ja eh eine Mannschaft.
Ihr spielt eine Crew, genau.
Ja, so ihr seid die Crew, ihr kennt euch, stellt euch vor, ihr kennt euch, ihr lebt auf einem Schiff miteinander. Wenn einer von Dauerblähung hat, ihr werdet das wissen, ne?
Ja.
Und wenn jemand über Privatsphäre versteckt, dann werdet ihr das auch wissen.
Genau, Privatsphäre habt ihr nicht.
Ja, ist halt so.
Richtig, genau.
Ja, interessant. Ich würde mal gerne interessieren, was denkt ihr darüber? Wie sind eure Ansätze? Ich glaube, das ist ein super interessantes Thema, was gerade für den Anfang in den höheren Start viel Tiefe reinbringen könnte.
Ja, brauchen mehr Systeme so einen Rückblendemechanismus wie Blades in the Dark zum Beispiel?
Ja, ich finde das total geil. Also ich habe das, wo wir im Vorfeld drüber geredet haben, habe ich ja zum Beispiel auch noch vom Sprawl erzählt.
Genau.
Da hatten wir mehrfach quasi mit diesen Story-Punkten oder Ausrüstungspunkten.
Richtig.
Ne? Also du konntest dann ja auch quasi einen Ausrüstungspunkt in nachträglich ausgeben und zu sagen,
genau,
ich habe da etwas versteckt und mit dem, was ich versteckt habe, entkomme ich jetzt, aus Gründen. Ne?
Genau, das ist halt genau dieser Mechanismus, der so ein bisschen von dem der Spieler plant,
ja,
zu, nee, das hat der Charakter geplant,
mhm,
und ich erzähle die coole Geschichte, weil ich als Spieler nicht in der Welt lebe und mein Charakter eigentlich Dinge, Informationen hat, die mir als Spieler vielleicht nicht gegeben sind, Dinge, mit denen aber der Charakter in der Welt rechnet.
Ja, genau, genau das ist das Ding, weil mein Charakter lebt in der Welt, der kennt sich da aus.
Genau.
Ich kann das nicht, gerade wenn ich jetzt, klar, wenn ich Experte in dem System bin, klar, aber wenn das jetzt mal so eine Demo-Runde ist oder wir wollen das mal ausprobieren, das ist eine andere Nummer. Ja?
Langjährige HörerInnen unseres Podcasts wissen, wir sind große Verfechter von Schrödingers Ausrüstung.
Mhm.
Ne? Also ein Ausrüstungsgegenstand, der ein Slot ist, der nicht näher definiert ist und erst in dem Moment, in dem ich es raushole und benutze, wird es zu einem bestimmten Gegenstand.
Ja.
Das kann ein Seil sein, ne? Das ist so ein bisschen die Absprache unter Spielleitung und Spielern. Keine Ahnung, das kostet halt was und kostet halt, hat halt einen Maximalwert oder sowas. Ne?
Ja, du musst dich auch ein bisschen drauf einlassen. Also es muss halt auch zum System passen.
Ja.
Ich glaube, so ein schrödingerisches Ding im Survival, das springt dir, das kann dir halt wirklich alles springen.
Im Survival, klar, wo es halt wirklich um jeden Ausrüstungsschlag geht, auf jeden Fall.
Ja, ich meine, Verbotene Lande ist ja so ein bisschen minimalistisch. Ich meine, ist jetzt kein Survival im reinsten Sinne.
Nö,
aber hat viele Anleitungen. Da würde ich das zum Beispiel eben nicht so sehen in der Form oder dann wirklich nur reglementiert.
Genau.
Was es schon wieder schwierig macht.
Richtig. Und
Frust vorprogrammiert ist, also eher nein. Aber gerade bei so Sachen, Sprawl, Blades in the Dark, also PPTA-Systeme bieten sich dafür total an.
Ne? Selbst bei Shenron. Also selbst bei einem klassischen Shenron, also es gibt ja so diese verschiedenen Philosophien. Ich habe mir quasi nicht aufgeschrieben, dass ich drei Kugelschreiber habe. Dann hat mein Charakter auch keine drei Kugelschreiber. Hatten wir beim letzten Mal.
Ja, ja, ja.
Ne? Also brauchen wir jetzt nicht nochmal genauer darauf eingehen. Aber das ist halt auch ein Streamlining für die Runde am Tisch.
Ja.
Ne? Dass man halt so ein bisschen davon ausgeht, ich kann nicht alles von der Hintergrundgeschichte meines Charakters wissen.
Ja.
Aber es ist halt viel cooler, was aus dem Hut ziehen zu können.
Ja, also ich bin immer... Wenn in der Situation vielleicht ein bisschen mehr aus der Tasche gezogen wird, als eigentlich okay ist, ist aber eine coole Szene und eine coole Geschichte ist, ne?
Klar.
Dann nicht. Also, klar.
Natürlich. Dafür gibt es dann vielleicht dann irgendwie eine Spielerressource oder sowas, ne? Es gibt dann so Story Points oder sowas.
Ja.
Und, ne? Also sowas halt. Das ist halt. Gibt es halt je nach System unterschiedliche Ansätze. Wüsste ich aber auch gerne mal, was es da draußen gibt, was der ultimative Charakter-Streamlining-Aspekt angeht, was das ist. Wie man vielleicht sogar gemeinschaftliche Hintergrunddinge rückwirkend regeltechnisch einbaut. Gibt es da sowas?
Vielleicht habt ihr ja noch irgendwie Systemempfehlungen oder habt ihr irgendwie selber einfach mal das Mittel zur Wahl, wie ihr das bei euch regelt.
Genau, Blades in the Dark ist ja so das klassische Rückblendensystem, ne, wo ja irgendwie das halbe Spiel dadurch funktioniert, wegen der Heist-Mechanik.
Ja.
Aber generell wird es sicherlich auch noch andere Spiele geben, die darauf zugreifen. Und lässt sich sowas vielleicht auch, und gar nicht mal unbedingt regeltechnisch, sondern vielleicht einfach hintergrundgeschichtentechnisch, auf andere Systeme gut anwenden?
Da werden wir mal gucken. Also wir sind gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.
Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und werde mehr mit Fragen arbeiten. Woher kennt dein Charakter das? Warum?
Ja.
Oder auch so die klassische Frage, woher kennt dein Charakter das und was hat das mit dem anderen Charakter da drüben zu tun?
Ja.
Warum ist das mit dem verknüpft?
Hm, genau. Ich glaube, damit kann man einen schönen Einstieg machen und erzählt einfach schneller eine gemeinsame Story. Weil ich glaube, dieses Kennenlernen in der Taverne, es ist nicht so, dass das nicht auch mal Spaß machen kann, aber ich habe das gefühlte 100 Mal gehabt. Das neu und reizvoll zu machen, wird sehr schwierig und
ich glaube, mir fällt da gerade ein zukünftiges Thema ein.
Ja.
Ich würde es gerne, wir treffen uns alle in einer Taverne nennen.
Ja.
Und einfach mal über den Start von Gruppen reden.
Ja.
Verschiedene Ansätze, verschiedene Ideen, dass wir
darüber reden. Schreib auf, dass du das nicht vergessen
hast,
das Thema finde ich.
Wir
spoilern schon mal an.
Ja, genau. Das ist unser Thema fürs nächste Mal. Das heißt, ihr könnt euch schon mal darauf gefasst machen. Im April gibt es dann also, wir treffen uns alle in einer Taverne.
Genau.
Und wenn ihr bis
dann,
dahin...
Dann gibt es dann Freibier für alle, die dann hier sind. Ich sage immer nicht, wann wir aufnehmen.
Genau. Aber wenn ihr bis dahin Ideen habt oder verschiedene Ansätze für Gruppenstarts,
ja,
schickt uns ruhig Ideen zu. Mal gucken, was wir daraus machen können. Vielleicht mal als Community-Projekt. Als gestreamliner Start, yeah, für den nächsten Podcast.
Genau. Geil, Oma.
So Gudi, ihr draußen.
Ihr Lieben, passt auf euch auf, bleibt gesund.
Und spielt weiter.
Genau.
Ciao, ciao.
Bis wir uns erreichen. Ciao.